No. You didn't have anything to say. Kam ja verschiedene Dinge, die wir tun. Und so ist es nun, dass wir dieses Alternativen auf der Sprache
ein Zeugnis, was Gott tut, das ist neu,
Aber es geht eigentlich auch darum, wie können wir haben in dieser Welt, ja, in dieser gefallenen Welt, viele Bestrebungen und Mächte und Kräfte, die Böses wirken. Die Frage ist, was können wir als Christen gegen die Macht des Bösen tun? Ich glaube, dass Gott will, dass wir etwas tun gegen die Macht des Bösen. Das hat uns mit Pausen getan. Und da stoßen wir auch schon an unsere, teilweise an unsere persönlichen Grenzen. Einerseits, ich komme aus katholischen Elternhaus und als ich am Anfang meines Glaubens war, habe ich viel diskutiert mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Und bei den Katholiken ist das so, man schreibt den Geistlichen die Kompetenz und das Wissen zu und die Gläubigen, die sind Teilnehmer am Abendmahl, im Gottesdienst und ja, das ist so ein bisschen die Hauptsache. Der Vater wird das schon wissen, aber das gilt nicht im Wort Gottes. Das reicht nicht. Ich und du, wir müssen es wissen, um was es geht, was zu tun ist. Wir müssen es wissen. Wir sind auch in unserem Land dahin gekommen, wenn es Probleme gibt, dann ist die Politik schuld. Da muss die Politik die Probleme lösen. Da müssen die Fachleute die Probleme lösen. Immer die anderen laden ab auf den anderen. Das würde nicht allgemein und nicht alle machen das, aber so eine Tendenz scheint sich aufzumachen. Und das diese Falle sollten wir nicht tappen, sondern es geht darum, dass wir ein praktisches Christsein leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. So, jetzt, was können wir tun gegen die Fäulnis in der Gesellschaft, Fäulnis in Anführungszeichen, gegen die Degeneration, degenerativen Entwicklung. Wir haben, wenn du deinem Arbeitsplatz zu tun hast mit Leuten, dann merkst du, da machen sie Fehler, da gibt es Defizite und dort funktioniert es nicht optimal, weil wir in einer gefallenen Welt leben. In der Ehe, man ist unzufrieden, vielleicht mit dem Ehepartner, mit der Partnerin, man ist unzufrieden mit den Kindern, die Kinder sollten sie besser entwickeln oder ja, und wir leben in einer gefallenen Welt. Das ist einerseits Realität, aber andererseits auch eine Herausforderung, gegen das anzugehen in der Kraft Gottes, nicht in eigener Kraft. Und dazu braucht es auch Kraft, gegen solche Fäulnistendenzen, solche kranken Punkte, gegen solche Entwicklungen, die Gott nicht ehren, anzugehen. Nun ist es so, dass viele von uns in dieser Welt, sage ich mal ganz pauschal, sehr harmoniebedürftig sind. Es gibt Menschen, die haben ein großes Harmoniebewusstsein. Und für diese Menschen ist es ein großer Stress, wenn man Gespräche und sie glauben. Warum? Weil die Angst ist da, dass es zu Streitgesprächen kommt. Menschen wollen geliebt, wir wollen alle geliebt und angenommen werden. Keiner will gehasst werden, oder? Gibt es jemanden, der gehasst werden will? Wir wollen alle geliebt werden, geschätzt und angenommen. Und da sind wir die Konflikte mit. Das Reich Gottes bringt auch Konflikte mit sich. Wenn wir zur Wahrheit stehen wollen, bringt das manchmal Konflikte. Ich liebe auch keine Konflikte. Aber die Frage, die auftritt, ist, stehen wir zur Wahrheit und riskieren den Konflikt? Oder sind wir angepasst und verraten den Glauben? Diese von diese Entscheidung werden immer wieder gestellt. Unsere Bekehrungsentscheidung ist eine Sache. Aber unser Christenleben bedeutet immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, stelle ich mich jetzt zu Jesus und werde dafür eventuell verachtet oder abgelehnt oder vielleicht auch bewundert. Oder passe ich mich an, verschweige die Wahrheit und betrübe den Heiligen Geist. So, wir haben von Jesus in der Bergpredigt eine klare Herausforderung. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz verwendet man in den Feuerungsprozess. Salz nimmt man zum Konservieren. Ihr seid das Salz. Wir sind das Salz gegen die Fäulnisentwicklung, gegen Korruption, gegen Lügen, gegen all das, was Gott nicht will. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind die transparente, transparent, das heißt, wir schauen im Idealfall haben wir als Christen nichts zu verbergen. Warum? Weil wir heilig leben, weil wir transparent leben. Wir haben nichts zu verbergen. Unser Tun darf kontrolliert werden, weil wir keine Sorge haben. Wir haben pflichtbewusst loyal und sauber gearbeitet. Wir haben nichts zu verstecken. In meiner Erfahrung im Arbeitsleben ist es so, solche Leute, die so arbeiten, werden gefürchtet. Warum? Weil oft getuschelt und gemauschelt wird. Und dann heißt es, wir halten zusammen, du hältst den Mund, damit es nicht rauskommt. Und wenn du aber gläubig bist und du wirst gefragt, du musst ja die Wahrheit sagen, deshalb ist es gefährlich für Leute, die mauscheln, tuscheln, tricksen und die solche Sachen machen. Das ist die Konfliktlinie. Wir haben auch so eine Kampflinie in der Ukraine. Wir haben von der Front gesprochen. Wir haben auch eine Front. Die Front, ob wir zur Wahrheit stehen oder ob wir Überläufer sind, ob wir die Front halten gegen die Macht des Bösen. So, Paulus schreibt an die Epheser, werdet stark im Herrn, denn in der Macht seiner Stärke. Werdet stark. Wo gehen? Das Negative gegen das Böse, gegen die Sünde, gegen Gewaltverbrechen, gegen Hilflosigkeit, auch da muss man stark werden, gegen die Hilflosigkeit und so weiter. Werdet stark in den Herrn, stark werden aber wie werden wir stark? Indem wir ein Leben leben in der Gemeinschaft des Herrn, das bekennen, das ist gesagt, das ist nicht neu, das bekennen, das ist auch gesagt nochmal. Paulus schreibt an den Kolosser in Kapitel 3, dass ich euch öfters oder lieber, dass ihr euch öfters dasselbe beschreibe, das ist nicht, also ich meine auch, ist nicht schlimm, das macht euch nur noch fester. So, woher kommen wir unter die Kraft? Werden stark? Woher sollen wir stark werden? Natürlich, wie wird man stark? Indem man zum Beispiel zur Fitnessstudie geht, wenn man die Muskeln trainiert. Unser Grund nach Trainieren ist, Stand zu halten und zur Wahrheit zu stehen. Das ist unser Kampf. Im Alltag sind die Entscheidungen, die wir treffen. Natürlich, oft sind wir allein dort mit unglaublichen Menschen, Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann ist die Frage, stehe ich zur Wahrheit? Oder mache ich Kompromisse? Dann heißt, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Damit die Welt liest, des Teufels zu denken, nur der Feind ist nicht dumm. Der Teufel ist nicht dumm. Menschen, die Böses praktizieren, sind nicht dumm. Die sind schlau, denn der Feind, so wie der Heilige Geist mit Weisheit gibt, heilig zu leben, gibt ihm der Teufel den Menschen, die in Sünde leben, auch Weisheit darin zu leben. Zu der Seite, zu der wir gehören, da bekommen wir die Kraft her. Wenn wir Gotteskinder sind, bekommen wir durch Gott die Kraft, unser Leben heilig zu leben. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes ein. Wir haben es bewiesen, es versteht. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und wir haben es nicht mit menschlichen Körper zu tun, sondern wir haben es mit Geistesmächten zu tun. Manche sagen Dämonen. Mit bösen Mächten haben wir es zu tun. Und diese Mächte sind real. Wir haben es nicht mit Fleisch zu tun. Das heißt, wenn ein Mensch Böses tut, dann ist nicht der Mensch an sich das Problem, sondern die Macht, die dahinter steht. Das ist das Problem. Das heißt, wir dürfen den Menschen wertschätzen und ihn als Geschöpf Gottes werden. Aber der Geist, der steckt, den müssen wir bekämpfen. Da müssen wir dagegen sein. Das heißt nicht, du bist böse, sondern die Tat ist böse. Die Tat, die du getan hast, muss ich ablehnen. Aber dich als Mensch muss ich lieben. Das sind Differenzierungen. Ja. So, also zieh die ganze Waffe muss zu Gottes sein. Denn unser Kampf nicht gegen, sondern gegen die Gewalt, die Mächte, gegen die Weltherrschaft der Finsternis. Ihr seid das Licht der Welt, aber es gibt Weltherrschaft der Finsternis. Es gibt Mächte der Finsternis, die in dieser Welt aktiv sind. Und wenn man da genau hinschaut, dann betrügt einen das, was wie viel Macht der Finsternis in dieser Welt unterwegs ist. Die Lüge, Mord, Totschlag, Korruption, Verlorenheit und so weiter. Das ist das, was uns traurig macht. Also der Geist Gottes ist gar nicht so traurig über alles, was zu tun ist. Er greift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ich will nur drei Aspekte dieser Waffenrüstung erwähnen. Der Schild des Glaubens, mit dem wir die Folgen feines Bösen aufrüsten können. Der Feind unserer Seele, das kann irgendein Mensch sein, der Gott nicht kennt, der konfrontiert dich mit einem Satz, der dich anklagt. Der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Irgendwas, irgendwo wird angeklagt. Plötzlich stehst du in der Defensive. Und jetzt gilt es mit dem Schild des Glaubens dagegen zu halten. Ich bin Gottes Kind. Ich gehöre Jesus. Und er ist für meine Fehlverhalten, Schuld und Sünde gestorben. Und dann stehen wir im Glauben, mit dem Schild des Glaubens. Und stehen für Jesus. Lass uns nicht unterkriegen. Das Schild des Glaubens, der Helm des Heils. In dem Schild des Glaubens können wir Freunde und Feinde zu Bösen auslöschen. Wir können sie auslöschen. Auch alles, was negativ gedacht ist in der Rahmen. Ich könnte mit mir nachdenken, irgendwo Erfahrung gemacht und schafft man negative Gedanken und Anklagen. Und diese Anklagen sind wie so eine Tretmühle, also wie so eine Brustbinde Säusen. Seufzen kommt eigentlich von Besoffensein. Was macht das? Das liegt jetzt in die Höhe aus. Besoffensein von falschen Gedanken, ja, von irgendwie Besoffensein, von Problemen, von Anklagen, von Schwierigkeiten. Müde Leute, immer Leute, das sind nur einfach weg. Einfach nicht mehr in der Siegesstellung. Endzeit unser heiliges, unser erlösendes Sinn erhöht und wird sich frei und ist die Schuld vergeben. Wir gehören zu Gott. Wir gehören zu Gott. Wir sind Eigentum Gottes. Damit können wir kämpfen gegen diese Anklagen der Welt. Ist ja oftmals, ja, wenn es um Glaube geht, du willst hier Christ sein, du willst auch nicht besser, schau mal, was du da falsch gemacht hast und da falsch gemacht hast. Das sind nicht die richtigen Gedanken. Das ist der kleine Verkläger der Brüder. Wir sind Gottes Kinder. Und wisst ihr was? Natürlich sind wir, alle haben gesündigt und manche des Bundes sind es ja von Vater. Aber es gibt zwei Arten von Sünder. Es gibt Sünder, die noch Sünder sind. Und es gibt Sünder, die erlöst sind. Wir sind die erlösten Sünder. Das heißt, wir haben nicht das Recht, von oben auf jemand anderes herabzuschauen, sondern wir dürfen uns auf dieselbe Stufe stellen und demütig sein und sagen, ja, auch ich mache Fehler. Sie sind nicht perfekt. Aber wir wissen, wo wir Befreiung haben. In Jesus, in Blut Jesu. So, jetzt ist es so, dass es das praktisch die Bestandteile dieser Waffenrüstung, ein Schild, ein Helm, ein Panzer, Stiefel, das sind eigentlich alles defensive Waffen. Wir schützen uns im Angriff, im Feind. Und das ist so ein bisschen auch wir haben ja die Lammesnamen. Ein Lamm hat keine Hörner, kein Gebiss im Sinne von wie ein Hund, das ist zum Beispiel. Wir haben keine Waffen in der Weise. Ja. Aber wir sind eigentlich auch defensiv eingestellt. Schutz durch, ja, wie die Schnecke in die Säule, die Schildkröte unter den Panzer. Aber wir haben eine Waffe. Eine Waffe haben wir. Und das ist das Schwert des Geistes. Das ist nämlich das Wort Gottes. Wir haben eine Waffe, mit der wir angreifen oder zurückschlagen können. Das ist das Wort Gottes. So. Es geht nicht nur darum, dass wir passiv sind, dass wir Leidende sind, dass uns was angetan werden kann, dass wir uns nur verkriechen. Wie hat Jesus gekämpft, als der Teufel kam bei der Hirtenstelle in den Fastenzeit? Er hat das Wort Gottes verwendet. Er hat sich nicht auf seine Gottessohnschaft berufen, sondern im Sinne von, lass mich in Ruhe, ich bin der Sohn Gottes und ich kann nichts machen. Nein. Der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch diese Steine vor, du hast Hunger. Und Jesus kämpft und sagt, hey, der Mensch stellt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Von jedem Wort wird er von Gottes Wort. Er hat Gott dargegeben, mit dem Wort Gottes. Und wir brauchen diese Fähigkeit, wir brauchen dieses Bewandertsein, dieses Zuhause-Sein im Wort Gottes, dass wir die passenden Worte zur Hand haben, wenn wir dementsprechend angegangen werden. Damit möchte ich es jetzt einfach belassen mit dieser Situation. Also wir leben in einer schwierigen Umgebung. Natürlich kann man auch die Augen zumachen und das einfach alles übersehen. Und nur es gibt ja auch Bereiche wie Monaco oder Liechtenstein, wo nur die Schönen und die Reichen unterwegs sind. Da wirst du nicht viel Krümel und Elendige und Kranke sehen, sondern da siehst du die Leute, denen es gut geht, denen es irdisch gesehen gut geht. Aber wenn man realistisch durch diese Welt geht und mit ein Mensch spricht, dann sieht man, was Sache ist. Nun, das Wort Gottes, es geht um das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unsere Waffe. Das Wort Gottes ist unser Brot. Das Wort Gottes ist eigentlich die Beschreibung Gottes, und Jesus ist das Fleisch geworden. Und nun schreibt der Apostel Paulus, ich springe zu 1. Thessalonicher 2, dort heißt es: Und darum danken wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde, also das Evangelium von Gott empfingen, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, dass in euch den Glaubenden auch wirkt. So, wenn wir das Wort Gottes betrachten und wenn wir das Wort Gottes hören, dann würden wir es nicht hören als Menschenwort. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Natürlich hat Gott beschlossen, das Wort, sein Wort den Menschen weiterzugeben. Aber nicht der Blick auf den Mensch, der verkündigt, ist entscheidend, sondern der Geist, der durch dieses Wort spricht, ist entscheidend. Was will Gott mir durch das Wort sagen? Für mich persönlich, was will Gott mir sagen? Natürlich kann ich auch auf den Boden schauen, hat er Grammatikfehler gemacht. Spricht er zu leise, spricht er zu laut, spricht er zu schnell, sind die Inhalte langweilig, kann sich an Nebensächlichkeiten und Sackgassen aufhalten. Du wirst nichts davon haben. Und die Frage ist, was will Gott dir? Was will Gott dir sagen? Es ist Gottes Wort. Gottes Geist spielt die Rolle hier in dieser Sache. Und zurück zu 2. Korinther 3. Dort heißt es, eigentlich geht es in 2. Korinther, ich springe da ein bisschen, in 2. Korinther 3, da geht es um den Apostel Paulus. Der Paulus hat ja 2. Korintherbriefe geschrieben, die wir haben. Man vermutet, dass er noch einen geschrieben hat, der verloren gegangen ist, aber das ist 2. Teile. Sondern diesen 2. Korintherbrief, wenn wir in Kapitel 10 bis 19 schauen, dann sehen wir, dass Paulus sich rechtfertigen muss und verteidigen muss, seine Apostelschaft, sein apostolisches Amt, seine apostolische Autorität. Warum? Weil in Korinth andere aufgetreten sind, andere Leiter, die auch das Ansehen wollten. Aber am Anfang in diesem 3. Kapitel, wie gesagt, da geht es auch in 3. Vers 1, dort heißt es: Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Oder brauchen wir es, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe von euch oder Empfehlungsbriefe von euch. Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen und so weiter. In anderen Worten, Paulus versucht sich zu verteidigen. Was war das Problem? Im Bundesbau von den Empfehlungsbriefen. Paulus war viel unterwegs. Er hat sich in die Gemeinde gegründet. Er war in seinem Tag wieder weg. Und wenn er weg war, haben sich auch andere Leute bemerkbar gemacht. Und dann wurde auch diskutiert über Paulus, über Petrus, das ist Korinther 1. Da gibt es eine Diskussion, wer ist wichtiger, Paulus, Apollos, Petrus oder Christus? Also, Fehlentwicklung. Und er sagt eigentlich Paulus, brauchen wir den Fehlentwicklung? Also, früher brauchte man den Menschen, man kannte ja die Leute nicht. Ja. Wenn heute jemand aus den USA kommt oder aus Südamerika, dann kennen die. Klar braucht man dann auch muss man wissen, ist er dann glaubwürdig? Denkt er dann, wie ist sein Dienst dort? Ja? Und auch Paulus sagt, ihr redet mit den Fehlern, ihr, die die Korinther, ihr seid meine Empfehlung, ihr seid zum Glauben gekommen, durch mein Dienst, durch unseren Dienst. Das ist mein Ausweis. Was ist geworden aus der Gemeinde? Was hat Gott getan? Das ist der Ausweis. Wenn ich jetzt diese Gemeinde anschaue, dann würde ich sagen, okay, zahlenmäßig habe ich einen schlechten Ausweis. Und die Frage ist, wie sieht es in der Qualität aus? Ja. Gibt es Wachstum in den Prozessen? Ist der eine oder andere geistlich vorangekommen? Das ist auch ein Ausweis. Aber wie gesagt, Paulus sagt, hey, schau die Bekehrungen an. Die Bekehrungen. Menschen sind zum Glauben gekommen. Ich brauche keine Empfehlung bringen. Schau das an, was da geworden ist. Und dann sagt er, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Also was geworden ist, das ist auch nicht mein Verdienst, sondern Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat Gelingen geschenkt. Gott hat Gnade zur Seelsorge geschenkt. Gott hat Gnade zur Verfügung geschenkt. Gott hat Gnade zur Bekehrung geschenkt. Wir verdanken des Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, das nicht mehr auf schriftlich niedergelegten Gesetz gründet, das ist die neue Genfer Übersetzung, sondern auf das Werk des von Gottes Geist. Einmal, denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Was heißt das? Das ist eine so gigantische Botschaft. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Denn das Gesetz bringt den Tod. Warum bringt das Gesetz den Tod? Mit Gesetz sind die alttestamentlichen Schriften gemeint. Fünf Bücher Mose, die Geschichtsbücher, die prophetischen Bücher. Warum? Eigentlich hat Gott dieses Gesetz ja gegeben. Die zehn Gebote kommen von Gott. Kann das, was von Gott kommt, böse sein, schlecht sein? Und es steht nirgends, dass das Gesetz böse ist. Es sagt, aber das Gesetz, man kann sagen, das Gesetz führt zum geistlichen Tod. Warum? Der Versuch nach dem Gesetz zu leben, das Gesetz einzuhalten und das Gesetz genau umzusetzen, ist eine Last. Das geht. Du musst, wir wollen niemanden hören, du musst das tun. Wenn du hörst, du musst, dann macht sich jeder mit was auf. Muss ich? Was muss ich? Ich muss da. Wer sich will. So, du musst hören, du nicht gern. Es gibt aber auch Bereiche in dem Leben, wo das dieses Du musst jetzt, und es gibt da. Bei der Bundeswehr oder bei der Feuerwehr musst du. Sonst klappt nichts. Also, der Versuch macht den Gesetz zu leben, nach dem das Gesetz einzuhalten und das Gesetz genau umzusetzen, ist eine Last und es wird zur Gesetzesübertretung kommen. Wenn du das Gesetz ausleben willst, dann musst du es komplett ausleben und genau kein Fehler machen. Wenn du einen Lügen machst, hast du es übertreten und dann hast du es nicht gehalten. Es wird zur Gesetzesübertretung kommen und Gesetzesübertretung bedeutet Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Deshalb ist, heißt es, denn der Buchstabe tötet, es führt zum Tode, zum geistlichen Tode. Es führt zum Tode, das Gesetz. Wir können das einfach machen. Ein Leben im Glauben, ein Leben in der Liebe gelebt, ist ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, macht lebendig. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das heißt nicht, dass das Gesetz schlecht ist. Weil das Gesetz sagt uns, wie Gott denkt, und es sagt uns, was wir eigentlich tun und lassen sollen. Nur diese Information, was wirst du tun, was sollst du lassen, befähigt dich nicht, das Gesetz zu tun. Es macht dich nicht fähig. Aber der Geist macht dich fähig. Der Heilige Geist ist die Wahrheit, die sie angenommen hat, mit Kraft aus der Welt. Und ihr werdet meine Leute. Wartet auf die Kraft. Empfange die Kraft. Und du musst fähig sein, das zu tun, was Gott von dir will. Die Kraft. Im zweiten, fünften Kapitel heißt es, ich weiß das jetzt einfach aus dem Zusammenhang, weil mir geht es um einen gewissen Punkt. Wir alle sind für diesen kostbaren Schatz, also wir haben einen Schatz, wir haben ein Gebet. Was ist dieser Schatz? Das ist das ewige Leben und der Heilige Geist, die uns wohnen gemacht hat. Allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechlich gewesen. Wir sind nur wie zerbrechlich gewesen, also unser Glaube ist ein zerbrechliches Gebet. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst. Die Kraft zum heiligen Leben, Gott zu dienen, im Willen Gottes zu leben, kommt von Gott. Es ist Gottes Kraft. Und es ist die Kraft. Ich möchte ein Beispiel sagen. Einen jungen Franzosen, der bei der Belagerung, also das ist eine historische Begebenheit, Geschichte, historische Begebenheit ist nicht so wichtig, aber was geistlich passiert, ist wichtig. Also einen jungen Franzosen, der bei der Belagerung von St. Quentin verwundet worden war, und auf einer Pritsche im Lazarett lag, fiel ein Plakat auf seine Bettdecke. In die Augen. Er las es durch und bekehrte sich zu Jesus Christus. Das Denkmal dieses Mannes liegt als Bibel in der Hand steht, noch heute im Paris vor dem Kirche des Kunsthistorikers. Der Mann war Admiral Politi, der Führer der Reformation in Frankreich, also der wurde dazu. Aber jedes kleine Plakat hatte seine Wirkung und nicht geändert. Kollegen Krankenschwester in jenem Lazarett, eine barmherzige Schwester, die deswegen Gewissensbisse bekam, dass Blatt ihrer Autisten brachte, kam dadurch Sachen ihrer Toren zum Glauben an Christus. Sie floh aus Frankreich in die Pfalz, wo sie einen jungen Holländer traf, dessen Frau sie später wurde. Der segensreiche Einfluss, den sie auf ihren Mann ausübte, wirkte sich auf ganz Europa aus. Denn der Vorländer war Wilhelm III. Von Oranien, ein Vorkämpfer für die Bayern und den Glauben in den Niederlanden. Was sagt man das? Das Wort Gottes in Form eines Plakates hat einen General zur Wiedergeburt gebracht, hat die Krankenschwester zur Bekehrung gebracht, hat diese Krankenschwester in ein anderes Land geführt und hat dort ihren Ehemann zum Glauben gebracht, der eine bedeutende Persönlichkeit hat. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Jesaja schreibt, denn wie der Regen fällt und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde trägt, sie befruchtet und sprießen lässt, so wird mein Wort sein. Tränken, befruchtet und sprießen lassen, so wird mein Wort sein, dass aus deinem Mund hervorgeht. Es wird nicht mehr zu dir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Sollten wir das Wort Gottes weiter sagen? Sollten wir das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, als Waffe gegen die Macht des Bösen einsetzen? Im Alltag, wo du Gelegenheit hast? Ich glaube ja, sollten wir. Und wie können wir das? Wir können jetzt bei kommen uns die Kraft dazu schicken. Das heißt, wenn der Heilige Geist macht lebendig, die Pflicht führt nicht zur Kraft. Diese Pflichterfüllung, was das Gesetz sagt, du musst so denn, das bringt nicht, sondern die Liebe zu danken. Die Liebe zu danken und die Kraft des Heiligen Geistes bewegt uns, das zu tun, was wir eigentlich Menschen gesehen danken können. Es bewegt uns, und dann können wir diese Gradreligion machen. Wir können dann plötzlich Menschen lieben, die nicht liebenswert sind. Wir können sogar Heilige lieben und ihnen Gutes tun. Was wir irdisch gesehen nicht können. Ich habe das schon mal erzählt, ich erzähle nochmal, ich hatte mit Verwandten, mit denen habe ich diskutiert über das Prinzip Auge auf Auge, Zeichen und Zeichen. Und dann habe ich versucht, was Jesus gesagt hat, wenn wir die Beine lieben, sagt er, wir leben alle lieber nach dem Alten Testament. Auge im Auge, Zeichen und Zeichen. Wir leben lieber nach dem Alten Testament. Und jemand anders hat gesagt, den Teil von die Bund, die auch wir vergeben, den Teil von unser Beten, betet die Person nicht. Weil das will sie natürlich machen, wenn sie vergeben. Also das Teil betet ich nicht.
Aber okay.
Ja, ich stehe gerne. So, ihr versteht, also lass uns beten. Es wird niemand kommen, der wirklich die Arbeit im Reich Gottes abnimmt. Gott hat dich und mich wieder gesetzt, dass wir so tun. Oder?
Lassen wir uns hier kommen.
Ja, dann lassen wir das uns aus. Herr Jesus, gib uns selber so viel Kraft, Stärke und Gute. Herr, wenn wir auf unser Leben schauen, wenn wir auf unsere Möglichkeiten schauen, dann sind wir verloren. Aber wenn wir auf dich schauen, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn wir auf deine Auferstehung und Himmelfahrt schauen, wenn wir auf Pfingsten schauen und die Kraft des Heiligen Geistes, die du ausgesandt hast, dann wächst uns Kraft zu. Dann wachsen uns Möglichkeiten und Kräfte zu, die uns befähigen, ein Auferstehungsleben zu leben, ein Siegesleben zu leben, das dich ehrt. Und ich, dass wir dich wirklich als Botschafter an deiner Stadt hier vertreten, als dass wir wirklich leben können, zu deinem Ehren. Ich danke dir, dass du uns mit solcher Kraft und solche Fähigkeiten mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit, mit göttlicher Weisheit ausgestattet hast. Amen.
Ja, ich bin dafür, weil ich sage,
das ist okay.
Einfach, dass man den kleinen Gebet und das Volk